Herzlich willkommen zur Sendung Spiritualität bei Radio Horeb. Ein herzlicher Gruß geht auch an die Hörer von Radio Maria. Am Mikrofon begrüßt sie Renate Mewes aus dem Studio in Balderschwang. Um geistliche Freundschaft geht es in dieser Sendung und ich darf dazu ganz herzlich unseren Referenten begrüßen, Herrn Professor Dr. Michael Schneider. Grüß Gott und willkommen.
Ja, grüß Gott.
Pater Schneider ist Professor für Dogmatik und Liturgiewissenschaft und Leiter des Instituts für Dogmen und Liturgiegeschichte in Frankfurt. Wir freuen uns jetzt auf Ihren Vortrag Geistliche Freundschaft. Bitte schön.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, vor einiger Zeit zeigten die Medien einen Film über die Geheimnisse Johannes Pauls II. Thema war seine Freundschaft mit einer Frau, die ihn über Jahrzehnte auf seinem Weg begleitet hat und der er von Herzen zugetan war. Er selbst sprach davon, dass die göttliche Vorsehung sie ihm geschenkt habe. Seine große Dankbarkeit brachte er darin zum Ausdruck, dass er ihr sein Skapulier schenkte, das er von seinem Vater erhalten und welches er bis dahin immer bei sich getragen hatte. Auch wurde berichtet von der vielen Zeit, die sie miteinander verbrachten, und dass er ihr vor und gleich nach ihren Treffen immer einen Brief schrieb. Am Ende des Berichts wurde ein Bild gezeigt, wie er von seiner Krankheit schwer gezeichnet ihr zugeneigt ist. Er war auf dem Korridor seiner Privaträume. Man kann sich denken, dass die Empörung und Ratlosigkeit nach diesem Bericht recht groß war. Einige meinten sogar, man müsse ihm die Heiligkeit wieder absprechen. Was ist es um diese Freundschaft und war es wirklich eine geistliche Freundschaft und was ist überhaupt eine solche Freundschaft im Glauben? Ein Lobpreis auf Liebe und Zuneigung findet sich nicht selten. Auch die Medien werden nicht müde, auf die Bedeutung von Intimität und Sexualität hinzuweisen und mehr oder weniger gelungene Modelle menschlicher Begegnung vorzustellen. Ganz anders scheint es sich mit der Freundschaft zu verhalten. In der Antike gilt die Freundschaft als die Krone des Lebens und der Tugenden. Heute hingegen scheint der euphorische Lobpreis auf diese Erfahrung des Lebens endgültig verebbt zu sein. Gewiss, jeder braucht Freunde, aber nur wenigen scheint es vergönnt zu sein, im eigenen Leben eine wirkliche Freundschaft zu erfahren. Man kann ganz gut auch ohne Freunde leben. Sie sind nicht unbedingt so notwendig wie Zuneigung, Eros und Ehe. Schließlich kann eine feste und ernsthafte Freundschaft bei den anderen in Verdacht geraten, erst recht, wenn sie unter Gleichgeschlechtlichen besteht. Bedenken melden sich auch in der geistlichen Tradition der Kirche. Meist kamen die warnenden Worte von Menschen, die ein verantwortliches Amt bekleideten und um die Einheit und das Fortbestehen einer Gruppe besorgt waren. Es ist die Warnung vor Partikularfreundschaften. Grundsätzliche Bedenken gegen die Freundschaft finden sich zum Beispiel bei Angela von Foligno, die schreibt: Freunde sind allzu sehr dazu geneigt, einander zu bejahen. Die Folge ist, dass alles, was dem anderen gefällt, auch ihm gefällt. Und alles, was dem anderen nicht gefällt, auch ihm missfällt. Das Einssein von Freunden verläuft in der Sackgasse des je eigenen Glücks und Wohlseins. Man ist nicht mehr offen für die anderen und verliert sich in den Zeichen der Freundschaftserweise. Ein schroffer Ton gegen die Freundschaft findet sich auch in der Nachfolge Christi. Es schreibt Thomas von Kempten: Hoffe auch nicht, dass jemand oft mit Liebe an dich denke. Und werde auch du selbst nicht von der Liebe für jemand anderes in Beschlag genommen. Aber Jesus sei in dir und in allen guten Menschen. Freundschaft ist die angenehmste und zugleich schwierigste Erfahrung unseres Lebens. angenehmste, Philosophen, Dichter und Mystiker haben zu allen Zeiten den Wert der Freundschaft herausgestellt. Und die schwierigste, dauerhafte Freundschaft scheint in der Geschichte der Menschheit eher sehr selten zu sein. Vielleicht wurde sie deshalb umso mehr gepriesen. Viele reden von Freunden, meinen aber, wenn man genauer hinsieht, eine Beziehung nach Art einer Kameradschaft. Freundschaft hingegen steht unter dem Zeichen des Besonderen. Dies zeigt sich schon im Unterschied der Freundschaft zu den übrigen Beziehungen der Zuneigung, dass nämlich Freunde kaum über ihre Freundschaft miteinander sprechen. Vielleicht gehört es gerade zum Wesenskern der Freundschaft, dass die gegenseitige Verbundenheit nie in Frage gestellt wird. Das gibt aber auch eine innere Sicherheit und eine innere Freiheit im Umgang miteinander. Freunde kennen etwas Gemeinsames, was anderen nichts bedeutet. Bis zur Stunde ihrer Begegnung glaubte jeder, er sei allein mit diesem Gut oder mit dieser Last. Nun aber sagen sie einander, du auch, ich glaubte, ich sei der Einzige. Freunde stehen Seite an Seite mit einem gemeinsamen Anliegen. Deshalb werden viele keinen Freund finden, weil sie nur Zuneigung wollen. Ein Freund hat nur, wer noch etwas mehr als einen Freund haben will, nämlich einen Inhalt, den man in der Freundschaft einander mitteilen möchte. Freunde haben eine verwandte Seele. Sie teilen miteinander ihre Vision, vielleicht halb ausgesprochen oder nur unter Mühen eingestanden und doch wissend, dass die von anderen kaum bedachte Frage für sie bedeutsam ist. Kameraden tun etwas gemeinsam, studieren, spielen, trainieren. Auch Freunde tun etwas miteinander. Aber ihr gemeinsames Handeln ist mehr nach innen gerichtet und nicht so schnell offenkundig. Freunde haben etwas gemeinsam, das anderen nicht gleich einsichtig erscheint. Vielleicht wundern sie sich darüber, dass den Freunden gerade dieser Inhalt ihres Lebens so wichtig ist. Menschliche Beziehungen entstehen meist wegen eines Nutzens, der mit ihnen verbunden ist, wie Wärme und Zuneigung. Auch in der Ehe ist es oft so, dass die Familie für die Organisation von Beziehungen Nachkommenschaft nahe lag und so stolpern viele durch Zufall in eine eheliche Beziehung oder in andere Arten von freundschaftlichen Verhältnissen hinein. Ganz anders die Freundschaft. Sie ist nicht notwendig, wie auch Philosophie und Kunst nicht notwendig sind. Freund ist nämlich kein Titel, auch keine Funktion. Vielmehr kommt die Freundschaft ganz aus Freiheit und steht für die Freiheit eines Menschen. Keiner kann zu einer Freundschaft gezwungen werden. Eine solche Beziehung wäre nicht von Dauer. Und so sagt Hegel, Freundschaft, das ist der konkrete Begriff der Freiheit. Denn in der Freundschaft erfährt sich jeder so, wie er ist, geachtet und in aller Freiheit angenommen. Die Notwendigkeit der Freiheit ergibt sich auch aus der Erfahrung des Geheimnisses, das mit jeder Freundschaft verbunden ist. Wie groß das Geheimnis eines Menschen ist, merkt man, sobald man beginnt, den Weg zur Freundschaft zu gehen. Der Mensch wünscht nicht so sehr, wie sich dem anderen zu offenbaren, aber gleichzeitig wird er davor zurückgehalten. Sich einem anderen Menschen anzubieten, ist immer riskant. Vor allem muss die eigene Integrität gewahrt bleiben. Nur der wird in der Freundschaft stark, der bereits stark ist. Ohne das Wissen um den eigenen Wert und ohne Selbstachtung wird der Mensch sich in der Suche nach Freundschaft nur verlieren. Einzig wer glaubt, wirklich etwas zu besitzen, was wert ist, einem Freund anvertraut zu werden, wird schließlich durch die Freundschaft bereichert werden. Aufmerksamkeit, Ehrfurcht und Geduld befähigen den Einzelnen, in der Freundschaft zunehmend das zu werden, was der Liebende in ihm sieht. Wenn Freunde den inneren Abstand der Ehrfurcht und Liebe überschreiten, mögen sie vielleicht noch zusammenbleiben, aber das Band ihrer inneren Einheit ist zerbrochen. Die Ehrfurcht meint aber kein passives Warten. Freundschaft ist einem Spiel zu vergleichen, in dem beide wechselseitig die Führung übernehmen. Eine Freundschaft kann nicht von Dauer sein, wenn der eine alles gibt, der andere alles nimmt, beziehungsweise alles bloß auf einer funktionierenden Arbeitsteilung beruht. Auch in der geistlichen Tradition wird der Freundschaft eine besondere Bedeutung zugesprochen, und zwar genau in der geistlichen Freundschaft. Wesentlich für eine geistliche Freundschaft ist, dass man die eigene Freundschaft zu einem anderen Menschen nicht als etwas erfährt, das von Gott entfernt, sondern gerade in die Unmittelbarkeit zu Gott führt. Eine Freundschaft wird in dem Augenblick zu einer geistlichen Freundschaft, wenn sie auf Gott hin ausgerichtet ist. Christus erweist sich als die Mitte und das Ziel, in dem sich die Freunde treffen und auf das sie hingehen. Eine geistliche Freundschaft bleibt also immer offen, denn sie hat noch nicht, was sie erwartet. Die endgültige Erfüllung steht noch aus. Zugleich lässt die geistliche Freundschaft ahnen, woraufhin man unterwegs ist und was die tiefste Sehnsucht des eigenen Herzens ist und was dafür erwartet wird. Geistliche Freundschaft ist also eine Freundschaft auf dem Wege, denn sie gibt dem Menschen keine endgültige Heimat und Geborgenheit, sondern bedeutet für ihn gerade den Ansporn, wieder neu aufzubrechen. Verehrte Hörerinnen und Hörer, ich möchte nun dieser geistlichen Freundschaft nachgehen im Leben und Zeugnis der Heiligen und möchte Ihnen einige Heilige vorstellen, für die die Erfahrung der geistlichen Freundschaft wirklich wesentlich gewesen ist. Geistliche Freundschaft hat je andere Entfaltungsmöglichkeiten. Und dies zeigt auch ein Blick in die Spiritualitätsgeschichte. Franz und Clara, Jordan von Sachsen und Diana von Anderlo, Heinrich von Nordlingen und Margarete Ebner, Abelard und Eloise, Heinrich Seuse und Elisabeth Stagel, Franz von Sales und Johanna Franziska von Chantal, Charles de Foucault und Madame de Bondy, Pierre Teilhard de Jardin und Marguerite Teilhard Champon, dann die Zisterzienserbriefe des Mittelalters, die vor allen Dingen auf Freundschaften hinweisen zwischen Männern. Und Therese von Lisieux steht in der Freundschaft zu ihrer Schwester Céline. Es gibt also ein vielfältiges Zeugnis von geistlicher Freundschaft, je anders und je neu. Das Eigentliche der geistlichen Freundschaft wird recht deutlich im Vergleich mit der Antike. In der Antike stellt gerade die Freundschaft die Grundbedingung für jedwede Form menschlichen Zusammenlebens dar. Sie kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden, denn ohne sie gibt es kein Leben, was Cicero zu dem emphatischen Satz hinreißt: Wahrhaftig, diejenigen scheinen die Sonne aus der Welt zu entfernen, welche die Freundschaft aus dem Leben nehmen wollen, das kostbarste und lieblichste Geschenk, das wir von den unsterblichen Göttern erhalten haben. In der antiken Freundschaft geht es vor allem um die Versicherung seiner selbst. Wer nämlich einen wahren Freund anschaut, so Cicero, der sieht ein Abbild seiner eigenen Person. Darauf singt Cicero das Loblied auf die Freundschaft. Er sagt: Deswegen sind Freunde stets bei uns, auch wenn sie sich in weiter Ferne aufhalten. Arme sind reich, Gebrechliche stark. Und was sich noch seltsamer anhört, Tote erwachen wieder zum Leben. So groß sind die Ehrungen, das Gedenken und die Sehnsucht der Freunde, die bei ihnen bleiben. Würde man das Band liebender Zuneigung aus der natürlichen Ordnung des Weltgeschehens wegnehmen, dann könnte kein Haus und keine Stadt, ja nicht einmal der Ackerbau, weiter bestehen. Was Cicero hier niederschreibt, ist eine Zusammenfassung der antiken, griechischen wie römischen Gedanken über die Freundschaft von Platos Lysis, des Aristoteles und seiner Ausführung, dass den guten Gesetzgebern die Freundschaft mehr am Herzen gelegen hat als die Gerechtigkeit. Bis zur Lehre des Empedokles, dass die Freundschaft das Band des Universums sei, und Montaignes Essays. Das Eigentliche einer geistlichen Freundschaft wird aber nun überdeutlich, wenn wir sie von dem antiken Bild der Freundschaft absetzen. Dies zeigt sich an den beiden Freunden David und Jonathan im Alten Testament. Während die Antike die Freundschaft als ein seliges Sich-Genügen im Einswerden von zwei Menschen sah, sprengt das Alte Testament gerade diese Erfahrung und öffnet sie für Gott. Die Freundschaft ist hier keinem Ideal verbunden. Sie ist auch kein Auskosten beseligender Tiefen des Geistes. Vielmehr stellt das Zugehen Gottes auf den Menschen und seine Geschichte die Erfahrung der Freundschaft in ein neues Licht. Die Freundschaft ist nunmehr nur sie selbst, wenn sie sich auf den Dritten, auf den Bundesgott, ausrichtet. Das klassische Freundschaftspaar im Alten Bund, Jonathan, der Sohn König Sauls, und David, der letzte Sohn Isais, den Jahwe von den Herden fort zum König erwählte, weist auf das Geheimnis der Freundschaft unter Glaubenden. Jonathan hatte seine eigenen Königsrechte als Sohn Sauls wahrzunehmen, gegen seinen Vater Saul hält er aber zu seinem Freund David und rettet ihn aus den Nachstellungen seines eigenen Vaters, weil er nämlich durch Gottes Wort die Berufung Davids erkennt, der gegenüber er zugunsten Davids verzichten muss. Im Verzicht wird er nun offen für den Willen Jahwes und erneuert in ihm seine Freundschaft zu David, deren Innigkeit gewiss alle antiken Beispiele überragt. So heißt es in 1 Samuel 18, und es geschah, als er die Unterredung mit Saul beendet hatte, verband sich die Seele Jonathans innig mit der Seele Davids, und Jonathan gewann ihn lieb wie sein Leben. Und Saul nahm ihn an jenem Tag zu sich und gestattete ihm nicht mehr in das Haus seines Vaters David zurückzukehren. David aber und Jonathan schlossen einen Bund, denn er liebte ihn wie sein Haus, wie sein Leben. Und Jonathan zog sein Obergewand aus, mit welchem er bekleidet war, und gab es David, dazu seine übrigen Kleider, sogar sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Die Zuneigung von Jonathan und David ist nicht derart, dass sich hier zwei Menschen gerne haben, sondern ihre Innigkeit wird erst verständlich aus ihrer Offenheit für den von beiden erkannten Willen Jahwes. Noch einmal 1 Samuel, jetzt 23. Kapitel. Da machte sich Jonathan, der Sohn Sauls, auf und ging zu David in den Wald und stärkte dessen Hand durch Gott und sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, denn die Hand meines Vaters Saul wird dich nicht finden. Und du wirst König werden über Israel, und ich werde der Zweite nach dir sein. Aber auch mein Vater Saul weiß dies. Und so schlossen denn beide einen Bund vor dem Herrn. Das Schließen eines Bundes vor dem Herrn ist der Ursprung für eine neue Freundschaft, die in den göttlichen Plan hineingenommen ist. Sie bleibt stärker als der Tod, wie es in der Totenklage Davids um den erschlagenen Freund heißt, die als Responsorium in das Stundengebet der Kirche aufgenommen wurde. So heißt es in 2 Samuel 1,23: Saul und Jonathan, liebenswürdig und stattlich in ihrem Leben, sind auch im Tode nicht getrennt. Gehen wir einen Schritt weiter und schauen auf Jesus Christus. Wie ist dort Freundschaft, geistliche Freundschaft bestimmt? Jesus wird nur 2-mal im Neuen Testament als Freund bezeichnet. So heißt es in Lukas 7, der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt, so sagt ihr, siehe, der Mensch ist ein Fresser und Weinsäufer, der Freund von Zöllnern und Dirnen. Jesus verhält sich hier anders als Johannes der Täufer, nicht aus Mitleid, sondern aus Freude am messianischen Fest, dass er allen Menschen zukommen lässt und deshalb ihr Freund ist, Freund von Zöllnern und Sündern. Der Evangelist Johannes weist Jesus als den Freund seiner Jünger aus, so im 15. Kapitel. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Der Tod des Freundes lässt die Jünger für immer seine Freunde werden. Der Ursprung dieser Freundschaft ist wiederum die Freude. Solches rede ich zu euch, auf dass meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Für Plato und Aristoteles ist die Freundschaft mit der Gleichheit der Partner verbunden. Eine Freundschaft mit Zeus ist ausgeschlossen. Der Christ hingegen darf von einer Freundschaft mit Jesus Christus sprechen. Seit der Frühzeit des Christentums wird der neue befreiende Sinn von menschlicher Innigkeit nicht darin gesehen, dass Jesus eine neue Lehre über das Zueinander der Menschen bringt, sondern dass eine ganz neue Beziehung zwischen Mensch und Menschensohn aufgerichtet ist, noch vor jedem Gedanken an Freundschaft. Der neue Sinn der Freundschaft ist verbunden mit einem neuen Sinn des Menschen und des Menschseins überhaupt. Ein schönes Zeugnis über dieses neue Verständnis zeigt sich in einer frühen Ikone, einer enkaustischen Malerei aus Bavit aus dem 6. Jahrhundert. Sie wird Ihnen vermutlich als Männersikone bekannt sein. Hier sind 2 frontal aufgerichtete Gestalten nebeneinander abgebildet, Christus und der Abt Menas, der beliebteste Heilige der frühen koptischen Kirche Ägyptens, gestorben um 295. Er ist der Heilige der Sehnsucht nach gänzlicher Christusförmigkeit. Die aufgerichtete, frontal gebildete Gestalt hat in Mönchsgewand und Mantel eine unerschütterliche Festigkeit des Stehens. Mächtiger noch wirkt an seiner Seite der etwas größer und breiter dargestellte Christus. Menas ist das Zeichen des Weges, Christus das Zeichen des Zieles. Seine Rechte ruht auf Menas Schulter. Der Herr legt den Arm der Freundschaft auf die Schulter des sich sehnenden Menschen, den er jetzt schon auf seinem Weg beglückt und beflügelt. In diesem vertrauten Zueinander von Christus und Menas zeigt sich die Grunderfahrung christlicher Freundschaft, nämlich als Bleiben in Christus. Augustinus war ein Genie der Freundschaft. Die Wege und Stadien seines Lebens zeigen ihn immer in der Gesellschaft von Freunden und Gefährten, die alle Schwenks und Kehrtwendungen mitmachten. Freundschaft ist für Augustinus eine Grundbedingung dafür, dass man zufrieden und glücklich in dieser Welt leben kann. So heißt es, so ist in allen menschlichen Dingen dem Menschen nichts freundlich ohne einen Freund. Und im Jahre 389 schreibt er seinem Freund Nepridius: Ich habe deinen Brief nach dem Abendessen beim Lampenlicht gelesen. Es war schon fast Schlafenszeit, aber ich war noch nicht zu Bett gegangen. So saß ich eine Zeit lang auf meinem Bett und Augustinus hielt gleichsam Zwiesprache mit Augustinus. Ist es wahr, was Nepridius sagt, dass wir nicht glücklich sind? Bei Augustinus wird besonders die gefühlsmäßige Seite der Freundschaft betont. Wenn auch nicht ohne Tadel, schreibt er über den Reiz freundschaftlicher Beziehungen, miteinander plaudern und lachen, sich gegenseitig Gefälligkeiten erweisen, gemeinsam schöne Bücher lesen, einander bald neckend, bald Achtung bezeugend, gelegentlich auch Meinungsverschiedenheiten austragen, aber ohne Hass. Wie man ja auch wohl mit sich selbst uneins ist, durch den nur selten vorkommenden Streit, die sonst meist bestehende Übereinstimmung würzen, einander belehren und voneinander lernen, die Abwesenden schmerzlich vermissen, die Rückkehrenden freundlich begrüßen. Durch solche und ähnliche Zeichen, wie sie in Liebe und Gegenliebe, durch Kuss, Rede, Blicke und tausend freundliche Gebärden sich kundtun, die Herzen in Glut versetzen und die vielen zur Einheit verschmelzen. Das ist es, was man an Freunden liebt. Solche Gefühle und Reize der Freundschaft sind bei Augustinus nicht oberflächlich, sondern von einer tiefen Diskretion getragen. So sagt er, Alltägliches mag ich nicht, Neues kann ich dir nicht schreiben, denn jenes genügt dir nicht, wie ich sehe, zu diesem aber fehlt mir die Zeit. Bei aller Fähigkeit, sich mitzuteilen und bei allem Offenlegen seiner Empfindungen, teilt er die ihn persönlich tief betreffenden Ereignisse und Erfahrungen nicht mit. Hier ist er in der Tat ein Mann großer Diskretion. Zunächst finden sich bei Augustinus Gedanken des antiken Freundschaftsideals. Auf Horaz zurückgreifend schreibt er in seinen Bekenntnissen, zutreffend hat jemand von seinem Freund gesagt, die Hälfte meiner Seele. Und seiner Meinung nach besteht das tiefste Gesetz der Freundschaft darin, dass jemand den Freund nicht weniger und auch nicht mehr liebt als sich selbst. Doch er setzt sich zugleich von der heidnischen Antike ab. Die Schola Illa, also die Rhetorenschule des Mailänder Schulbetriebs, trennt er von der Schola Nostra, von seiner Schule, der Schule seines Freundeskreises in Cassis Iacum. Denn diese Liebe bezieht den Freund auf Gott. So heißt es, man liebt wahrhaftig seinen Freund, wenn man Gott in ihm liebt, entweder weil Gott schon in ihm ist oder dass Gott schon in ihm sein möge. Im Lauf seines Lebens wandelt sich bei Augustinus das Freundschaftsideal. In den Jahren nach seiner Bekehrung glaubt er, das selige Leben, die Beata Vita, zusammen mit gleichgesinnten Freunden anfanghaft erreichen und verwirklichen zu können. Doch in seinen späteren Jahren ist für Augustinus die Erfahrung bestimmend, dass in diesem Leben keiner die Seligkeit noch die Sicherheit findet. Der Tod eines Jugendfreundes, wie er in dem vierten Kapitel der Konfessionen beschrieben wird, mag bei dieser Entwicklung bestimmend gewesen sein. Da bin ich mir selbst zur Frage geworden, schreibt er. Sucht Augustinus in seiner frühen Zeit die Gemeinschaft weniger Freunde, so fordert er später auf, mit möglichst vielen Freundschaft zu schließen. Wo Freundschaften zerbrechen, wie Augustinus bei Hieronymus und Rufinus beobachten konnte, ist Gottes Hilfe und Trost genug Sicherheit und Freundschaft. Seine Freundschaft ist die einzig sichere. Sie allein ist von Bestand. Eine nächste Gestalt, die ich vorstellen möchte, ist Paulinus von Nola. Paulinus von Nola, der in Süditalien lebte, war eng befreundet mit Sulpicius Severus aus der Gegend von Bordeaux. Severus hatte gerade eine neue Kirche gebaut und möchte darin gerne unter dem Bildnis des heiligen Martin, der sie zu einem strengen christlichen Leben bekehrt hatte, auch dasjenige seines Freundes aufgehängt sehen, neben dem seinen. Doch Paulinus möchte sich nicht porträtieren lassen. Vielmehr solle Severus einem Maler einfach diktieren, wie er ihn selbst in seiner Erinnerung sieht. Es heißt, mag vielleicht aus einem Missverständnis deiner Worte die ungeschickte Hand des Künstlers irren, wird er mich malen, dass mich andere wohl nicht wiedererkennen. Aber ich bin ja in deinem Herzen, da du mich stets in deiner Seele betrachtest und umfassest. Die Freundschaft ist keine bloße Zuneigung, sondern durch Gottes Vermittlung möglich geworden. Wir beide, schreibt Paulinus, lernten, uns auch im Heiligen Geist zu lieben. Stets waren wir uns so innig zugetan, dass unsere gegenseitige Neigung keine andere Steigung erfahren könnte als in der Liebe Christi. So bist du mir wahrhaft zum Vater, Bruder und Freund geworden. Du verwirklichst an mir Gottes Willen und die Fülle des Gesetzes, liebst mich wie dich selbst und bist mein Freund in der Liebe Christi. Denn nicht durch menschliche Zuneigung, vielmehr durch göttliche Gnade kennen wir uns gegenseitig und sind in der innigsten Liebe Christi verbunden. Der nächste, den ich vorstellen möchte, ist Elred von Rivaux. Er ist vermutlich der bekannteste, der mit der geistlichen Freundschaft verbunden wird, zumal er über sie ein ganzes Buch geschrieben hat. Nach seiner Bekehrung tritt der heilige Bernhard von Clairvaux in das strengste Kloster ein, das das 12. Jahrhundert aufweisen konnte. Auf alles wollte er verzichten, nur auf die Freundschaft nicht. Er könnte sich doch nicht zweiteilen lassen, wie sein Bruder André es formulierte. Als Bernhards intimster Bruder Gerard starb, war der Heilige so entsetzt, dass er sich gezwungen sah, eine Vortragsreihe über das Hohelied zu unterbrechen, um dem Verstorbenen ein ausführliches und bewegtes In Memoriam zu widmen. Gleichfalls im 12. Jahrhundert lebte nun im Norden Englands der Abt Elred, ein Ordensgenosse und Freund Bernhards. Nach dem Ordenseintritt liest er Ciceros Werk De Amicitia, doch er konnte es nicht mehr wie früher genießen. Für ihn führt jetzt die innigste Freundschaft mit einem Menschen zugleich in das größere Geheimnis des Dritten, auf den beide ausgerichtet sind. Es heißt nun, hier sind wir beide, ich und du, und ich hoffe, als Dritter ist Christus bei uns. Mit diesen Worten eröffnet Elred in seinem Werk über die geistliche Freundschaft das Gespräch mit seinem Freund Ivo. Das antike Verständnis der Liebe als Herzensneigung und Wohlwollen genügt Ivo nicht. Ihm ist die Definition zu heidnisch. Er sagt, ich bin überzeugt, die wahre Freundschaft unter Menschen ohne Christus ist ein Ding der Unmöglichkeit. Für ihn ist die Freundschaft der beste Weg zur Vollkommenheit. Sie führt zur Liebe und Erkenntnis Gottes. Der Freund ist für Elred ein Ruhebett für meinen Geist und ein Vorgeschmack der Seligkeit. Er schreibt, auf jener Treppe der Liebe kannst du ja doch sowohl zur Umarmung von Christus selbst hinauf als zur Liebe zu deinem Bruder hinabsteigen und das im stillen Glück genießen. Nun kommt Elred zu einer sehr wesentlichen Aussage. Er sagt nämlich, Freundes- und Christusliebe sind eins. Denn die Liebe zum Freund vertieft die zu Christus und lebt aus dem Gebet füreinander. Ich möchte noch einmal Elred zitieren. Hinzu kommt dann noch das Gebet füreinander, ein sehr fruchtbares Gebet. Ja, je mehr wir mit unserem ganzen Herzen für einen Freund zu Gott beten, unter aus Angst vergossenen, aus warmer Ergebenheit aufquellenden oder aus tiefem Schmerz hervorgehenden Tränen, umso kräftiger wird die Auswirkung unseres Gebetes sein. Wer für einen Freund so zu Christus betet und nur seines Freundes wegen von Christus erhört werden möchte, wendet sich eigentlich in innigem Verlangen zu Christus selbst. So geht unsere Zuneigung unerwartet und ohne dass wir es merken, von der einen auf die andere Person über. Wir berühren gleichsam ganz aus der Nähe die Güte von Christus selbst und fangen an zu schmecken, wie sanftmütig, zu erfahren, wie liebenswürdig er ist. So steigen wir denn von der bereits an und für sich heiligen Liebe, mit der wir einen Freund umarmen, zu der Liebe, mit der wir Christus umarmen. Die nächste Gestalt ist Johannes vom Kreuz. Johannes vom Kreuz, der große Karmelit des 16. Jahrhunderts und Reformer des Karmels, ist den Weg der Entäußerung gegangen, doch lebt er nicht nur in der Freundschaft mit Gott, sondern auch mit Menschen. So schreibt er an Juana de Pedraza, ein junges Mädchen, Jesus in ihrer Seele, und ihm sei Dank, dass sie mir von ihm gegeben sind. Wenn sie schreiben, ich vergesse sie gleich einem Schatten, dann müsste ich heftig zürnen, falls sie es wirklich meinen. Sie zu vergessen, recht übel wäre das von mir, nach allem, was sie mir erwiesen, auch dann, wenn ich es am wenigsten verdiene. Das fehlte noch, dass ich sie vergäße. Sehen Sie doch ein, wie kann etwas vergessen werden, was der Seele so tief eingeprägt ist, wie sie es sind. Zwei Freunden gilt die Liebe des Johannes vom Kreuz in besonderem Maße. Zunächst seinem Bruder, den Johannes zärtlich liebte, er nennt ihn das Liebste auf der Welt, und sodann Teresa von Avila. Er liebt sie mehr, als er sich das sonst einem Menschen gegenüber erlaubt. Johannes Liebe zu Teresa zeigt sich zunächst in seiner Strenge ihr gegenüber. Als ihr Beichtvater gibt er ihr sogar den Befehl, nach der Heiligen Messe lange Stunden in der Kapelle zu knien. Sie soll dort die allzu großen Wonnen bereuen, die ihr die Liebe des Herrn bereitete. Dem kleinen Seneca, wie Teresa ihn nennt, sind die Gefühle und Visionen der Madre zu sinnenhaft. Johannes gibt Maria den Vorzug gegenüber Martha. Lieben heißt für Teresa handeln, für Johannes aber völlig in die Kontemplation eingehen. Teresa bewundert vor allem den überirdischen Wert dieser Seele. Sie sagt, keiner hat mich so gut auf den Wegen des Himmels geführt. Er ist der Vater meiner Seele. Aber auch Johannes weiß um den Wert der heiligen Teresa. Er liebt sie mit einem menschlichen Herzen. Einem Mitbruder sagt er eines Tages, es gebe noch ein irdisches Gut, an dem er hänge. Er zieht einen Sack heraus mit Papieren, die eine zugleich feste und anmutige Handschrift bedeckt, und wirft sie ins Feuer. Es sind die Briefe Teresas, die er immer bei sich getragen hatte. Nun Teresa von Avila. Sie war eine große Liebende und darin menschlich heilig. Die Franziskanerinnen von Sevilla urteilen über sie bei einer ihrer Gründungsreisen, gepriesen sei Gott, der uns eine Heilige sehen ließ, die wir alle nachahmen können. Sie spricht, schläft und isst wie wir, und ihre Art ist nicht umständlich oder voll Frömmelei. Zunächst überrascht, dass Teresa als Oberin andere Vorgesetzte vor Freundschaften warnt, besonders vor Privatfreundschaften. Sie schreibt, Kinderspielereien scheinen die Freundschaften der Welt zu sein. Und doch ist sie selbst vielen freundschaftlich verbunden. Über Johannes vom Kreuz sagt sie bei den Nonnen in Beas, Er ist ein himmlischer und göttlicher Mann. Seit seiner Abreise habe ich in ganz Kastilien keinen zweiten gefunden wie ihn. Keiner hat mich so gut auf den Wegen des Himmels geführt. Seine Abwesenheit lässt mich in unglaublicher Einsamkeit zurück. Gegenüber Johannes vom Kreuz ist Teresa die zupackende und weltoffenere. Johannes entzog sich gerne den lästigen Gründungen, die so viel Verhandlungskunst und diplomatisches Geschick erforderten. Erst später fand er sich damit ab. Überdies konnte ihn Teresa nicht so verwenden, wie es ihr beliebte. Auch die klügste Heilige kann nicht mit einem Engel fertig werden. So sagt sie: Gott verwahre mich vor Leuten, die so durchgeistigt sind, dass sie alles in eine vollkommene Kontemplation umwandeln möchten, mag kommen, was will. Hiervon abgesehen sind wir ihm, also Johannes vom Kreuz, dankbar, dass er uns so gut über Dinge unterrichtet hat, nach denen wir ihn gar nicht gefragt hatten. Sie bezeichnet sich schließlich selber als ganz anders als der göttliche Partner, voller Fehler, sinnlich und undankbar. Noch einmal anders gestaltet sich Teresas Verhältnis zu Pater Jeronimo Gracian. Deswegen zensierten die Glaubenswächter ziemlich in ihren Briefen. 97 Briefe Teresas an Jeronimo Gracian sind erhalten, und zwar aus den Jahren 1575 bis 82, während wir von Gracian heute keine Briefe an Teresa mehr vorliegen haben. Teresa schrieb manchmal sogar täglich an den Pater. Die Freundschaft zwischen Teresa von Avila und Jeronimo Gracian vollzieht sich in den Jahren 1575 bis 82, als Teresa härtesten Kämpfen mit dem Beschuten des traditionellen Karmels ausgesetzt war. Jeronimo war 30 Jahre jünger als Teresa. Über ihre erste Begegnung mit ihm berichtet Teresa im 24. Kapitel ihres Buches über die Klostergründungen. Als ich mich in Beas aufhielt, besuchte mich Pater Jeronimo von der Mutter Gottes. Bis dahin waren wir uns noch nie persönlich begegnet, obwohl ich mir dies sehr gewünscht hätte. Wir hatten uns lediglich einige Male geschrieben. Ich war nun hoch erfreut, als ich von seiner Ankunft erfuhr, denn es drängte mich sehr, seine Bekanntschaft zu machen, nachdem ich so viel Gutes über ihn gehört hatte. Noch größer jedoch war meine Freude, als ich ihn kennenlernte. Er gefiel mir nämlich so gut, dass ich den Eindruck hatte, diejenigen, die voll des Lobes für ihn waren, würden ihn gar nicht kennen. In diesen Tagen war ich so übervoll an Freude und Glück, dass ich über mich selbst staunte. Doch dann heißt es: Wir beklagten beide, dass wir im Herzen vereint, in unseren Aufträgen jedoch getrennt waren. Teresa bevorzugte Jeronimo schon vom Noviziat an, was ihm in der Folgezeit viele Schwierigkeiten und Leiden im Orden brachte. Doch die Heilige kommentiert ihre Bevorzugung damit, dass jede Seele, wie vollkommen sie auch immer sei, ein Ventil brauche. Das können Sie ruhig mir überlassen und sagen Sie, was Sie wollen. Ich denke nicht daran, die Art meines Verhaltens zu ändern. Für Teresa fällt übrigens die Zeit ihrer Union Mystica in dieselben Jahre, als ihr Gracian begegnete. Freundschaft erfährt Teresa als große Bereicherung und Vertiefung ihres Lebens. Sie sagt: Es ist ja doch ein großer Unterschied, mein Pater, ob ich zu Ihnen spreche, nämlich wie zu mir selbst, oder mit anderen, und sei es die eigene Schwester. Pater Gracian wird es mit der Zeit bange, angesichts der offenen Bekundungen von Liebe und Begeisterung, doch Teresa ist sich sicher. Darum schreibt sie nun auch Amor und bekennt sich dazu. Sie fürchtet nur, dass der Pater durch diese Liebe seine heilige Freiheit verlieren, seine eigene Freiheit drangeben müsse. Doch dann beruhigt sie: Diese Freundschaft, das kann ich Ihnen sagen, schenkt ihr Freiheit. Sie ist sehr, sehr anders. Die Freundschaft behindert nicht das Leben für Gott. Sie gibt viel mehr Liebe zu Gott und zu den Menschen. Teresas Liebe ist gleichgerichtet mit Gottes Liebe, die den jungen Pater Gracian erwählt hat, was aber eine große geistliche Reife und geläuterte Motivation voraussetzt. Das heißt, ich fürchte, diese Liebe wird sich nur bei wenigen finden. Wer sie hat, möge sie glücklich preisen, denn sie setzt eine hohe innere Reife und Vollkommenheit voraus. Am 18. Dezember 1576 heißt es: Ich selbst kann es mir aus verschiedenen Gründen zwar zugestehen, meinen Umgang mit ihnen liebevoll zu gestalten, aber nicht alle Nonnen sind dazu fähig, sowie auch nicht alle Prälaten die Freimütigkeit meines Paters besitzen. Von welcher Art aber ist die Freundschaft? Teresa von Avila schreibt: O mein Jesus, wie groß ist deine Liebe zu den Menschenkindern, dass man dir den größten Dienst erweist, wenn man sich nicht dir, sondern ihnen zuwendet. Denn dann ist man dir am tiefsten verbunden. Solange wir in diesem sterblichen Leib leben, sind alle Freuden der Erde, selbst wenn sie von dir geschenkt scheinen, zweifelhaft, werden sie nicht von der Liebe zum Nächsten begleitet. Wer den Nächsten nicht liebt, liebt auch dich nicht, mein Herr. Für Teresa findet die Wesensverwandtschaft, so wichtig sie auch zwischen Menschen ist, ihr Korrektiv in der Liebe zu Gott, die spiritueller Art ist. Aber Teresa von Avila lehnt eine zu geistige und vergeistigte Sicht der Freundschaft ab. Wir sind keine Engel, sondern wir haben einen Leib. Es ist Unsinn, uns selbst zu Engeln zu machen, solange auf Erden wir leben und so tief in ihr stecken wie ich. Kurzum, jedes kontemplative Leben hat auch realistische Voraussetzungen. Denn Gott engt den Menschen nicht ein, sondern ermöglicht ihm zur vollen Entfaltung seiner Fähigkeiten, auch seines Menschseins zu kommen. Ich möchte noch ein weiteres Beispiel hinzufügen, nämlich das von Franz von Sales. 1604 begegnet der 37-jährige Franz von Sales der Baronin Johanna Franziska von Chantal, einer Witwe mit 4 Kindern. Nach den ersten Begegnungen sagt Franz zu Johanna Franziska von Chantal: Gott, so will es mir scheinen, hat mich ihnen geschenkt. Jede Stunde habe ich darüber eine größere Gewissheit. Für meine Seele war es ein großes Gut, immer mehr Liebe für sie zu haben. Das hat mich dazu geführt, ihnen zu schreiben, dass Gott mich ihnen geschenkt hat. Denn ich hielt es ja nicht für möglich, dass der Zuneigung, die ich in meinem Geiste, vor allem als ich für sie betete, empfand, noch etwas hinzugefügt werden könnte. In den Jahren 1610 bis 1615 verfasst Franz von Sales sein großes mystisches Werk über die Gottesliebe, und zwar für Franziska von Chantal. Das Buch ist speziell für dich geschrieben worden. Es ist geleitet von ihrer eigenen Erfahrung. Ich arbeite nun an deinem Buch von der Liebe Gottes. Und heute, während ich vor meinem Kruzifix betete, hat Gott mich deine Seele und den Zustand, in dem sie sich befindet, sehen lassen, indem er mir den Vergleich mit einem hervorragenden Musiker eingab. In ihrer beider Freundschaft ist es unmöglich, das Mein und Dein zu trennen in dem, was uns betrifft. Von den Kindern der Baronin spricht er als von unseren Kindern und versichert: Ich halte diese Kinder für die meinen, weil sie die ihren sind. Franz liest keine heilige Messe, ohne an Johanna zu denken, denn Gott selbst hat sie ihm als Wegbegleiterin gegeben. Gott hat mir eine Gehilfin gegeben, die mir nicht nur gleicht, sondern eins mit mir ist, sodass sie und ich nur eine einzige Seele sind. Denn sie sind wahrhaft ich selbst und ich bin in Wahrheit sie selbst. Und Unter dem Eindruck der Schriften der Teresa von Avila, die Franziska von Chantal ihm gegeben hatte, übt gegen Lebensende das Ideal des völligen Verzichts auf alles, was nicht Gott ist, eine immer mächtigere Anziehungskraft auf Franz von Sales aus. So verlangt er von Johanna die Loslösung ihrer Freundschaft, was ihr kaum möglich war und ihr das Äußerste abverlangte. Johanna sträumt sich gegen die erbarmungslose Abtötung. Franz antwortet nur mit Schärfe: Wann wird dieser unerwartete Schlag bis auf den Grund treffen? Wann wird die Eigenliebe nicht mehr nach Beisammensein, nach Kundgebung und äußeren Zeichen verlangen, sondern voll gesättigt bleiben von der unveränderlichen und unwandelbaren Gewissheit, die Gott auf immer gibt? In den letzten 6 Lebensjahren löst Franz von Sales immer mehr die Bande zu Johanna, so sehr, dass sie nicht mehr miteinander reden oder sich Briefe schreiben. Als Franz von Sales 1616 ernsthaft erkrankt, ist Johanna von Chantal sehr zerstreut und unruhig. Franz verlangt aber von ihr folgendes Gebet, immer wieder zu sprechen: Ich will es, mein Herr und Gott, zieh es weg. Zieh mit Kraft all das, was mein Herz bedeckt, weg. Mein Herr, nein, für nichts mache ich eine Ausnahme. Zieh mich von mir selbst los. O mein Selbst, ich verlasse dich für immer. Sich selbst preisgeben fällt auch einer Heiligen nicht leicht, wie aus einem Brief der Johanna Franziska von Chantal deutlich wird. Wie tief ist das Messer durchgedrungen, o Gott, wie leicht ist es, das uns Umringende zu verlassen. Aber seine eigene Haut, sein eigenes Fleisch und Gebein zu verlassen und bis ins Knochenmark durchzudringen, was wir, wie mir scheint, getan haben, das ist entsetzlich schwer und unmöglich, es sei denn mit Gottes Gnade. Verehrte Hörerinnen und Hörer, mit diesen Ausführungen möchte ich auch unsere Überlegungen zur geistlichen Freundschaft beenden. Sie sahen, und das war ja unser Anfang, die Freundschaft Johannes Pauls II. Zu der Philosophin, dass Teresa von Avila vermutlich das Rechte gesprochen hat, wenn sie sagt: Wenn überhaupt und sollte es eine geistliche Freundschaft sein, dann verlangt sie eine große geistliche Reife und eine geläuterte Motivation. Und dies wird sich nur bei wenigen finden. Nur bei hoher innerer Reife und Vollkommenheit kann eine solche geistliche Freundschaft immer tiefer zu Gott führen. So wünsche ich Ihnen einen guten Tag noch und reichen Segen.
Herzlichen Dank an Pater Professor Dr. Michael Schneider für den Vortrag, in dem es um die geistliche Freundschaft ging. Das Manuskript zur Sendung finden Sie zum Nachlesen im Internet unter www.kat.de/zentrum/index2.htm. Den direkten Link dazu finden Sie im Infofeld zur Sendung auf unserer Homepage www.horeb.org. Wenn das jetzt zu schnell zum Mitschreiben war, dann kann Ihnen unser Hörerservice gern diesen Link noch einmal nennen. Ebenso können Sie diese Sendung herunterladen auf unserer Homepage www.horeb.org oder einen Mitschnitt bei unserem CD-Dienst bestellen unter der Telefonnummer 08328 921 120. Herzlichen Dank fürs Dabeisein.